Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. Ein herzliches Willkommen zum Südnordfunk mit der Ausgabe Nummer 145 am 2. Juni bei Radio Dreieckland oder an einem anderen Tag bei einem anderen freien Radio eures Vertrauens. Im Studio und redaktionell verantwortlich für die Sendung ist heute Eva. Hallo.
Peace is not utopia, but a choice.
Frieden ist keine Utopie, sondern eine Entscheidung. Auch deine Entscheidung.
It is your choice too.
Frieden gestalten. Wie geht das? Mit dieser neuen Sendereihe schaut der Südnordfunk in den kommenden Monaten auf ausgewählte Konfliktregionen im globalen Süden, berichtet aber von lokalen Friedensinitiativen, ihrem Wirken und ihren Herausforderungen. Gleichzeitig gilt es aber auch, eigene Sprechpositionen abzuklopfen und zu klären. Unser Kollege Lars Springfeld war letzten Monat in Mali und hat dort mit lokalen FriedensaktivistInnen gesprochen. Was machen FriedensarbeiterInnen, während der bewaffnete Konflikt in dem Sahelstaat weiter zu eskalieren scheint? Dazu mehr in der zweiten Hälfte der Sendung. Zunächst hört ihr ein Gespräch aus unserer Südnordfunk-Redaktion mit einem historischen Rückblick auf die strittige Frage, wie positioniert sich die emanzipatorische Linke zu Krieg und Pazifismus, zu militärischem Eingreifen und Blockaden, während die Mehrheit der Bevölkerung oder ParlamentarierInnen damit d'accord geht, dass nur Waffen, Aufrüstung und Kriegsfähigkeit wirksame Mittel seien, um Freiheit gegen die gewaltsamen Angriffe von Autokraten und Schlechtern zu verteidigen. Waffen für El Salvador, spanischer Bürgerkrieg, kurdische Peschmerga, die Zapatistas in Mexiko, die Freundschaft mit bewaffneten antikolonialen Befreiungskämpfern, der Sturz von Saddam Hussein, die NATO-Angriffe gegen Serbien. Ja, sogar die Aufrüstung Preußens gegen die Dampfwalze aus Russland Anfang des 20. Jahrhunderts. Gemeint ist die Angst vor der Wiederkehr des Feudalismus aus dem Zarenreich und in der Folge der Erste Weltkrieg. All das hat linke Kräfte entzweit, so oder ähnlich, wie es nun wieder bei der Frage nach der richtigen Strategie in Bezug auf Russland und der Ukraine geschieht. In welchem weltpolitischen Umfeld und mit welchen Sprechpositionen agiert Friedensarbeit und vor welchem Hintergrund findet sie statt? Dazu hört ihr nun ein ausführliches KollegInnengespräch mit Martina Backes vom Süd-Nord-Funk-Team und Georg Lutz vom Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier.
Aufstieg der Autokraten, steigende Militärausgaben weltweit, Aufrüstung aller Orten. Zugleich die Krise der UN und des Multilateralismus, die Willkür von Trump, Putin oder den Azawad im Sudan, um mal nur einige zu nennen. Dann die Rückkehr der Taliban in Afghanistan, ein atomverliebter Narendra Modi in Indien. Also auf jedem Kontinent befeuern Militärverliebte gerade diese globale Multikrise. Die Liste der schlechten Voraussetzungen für so eher friedfertige Strategien zur Beilegung all dieser Konflikte, die ist aktuell leider sehr, sehr lang. Die derzeitige explosive weltpolitische Atmosphäre, die befeuert zugleich einen Kampf der Narrative, nämlich den um Wehrfähigkeit und Kriegstüchtigkeit. Aber auch ziviles Aufbegehren bis hin zum Pazifismus am anderen Ende der Fahnenstange. Was wäre eine linke emanzipatorische Perspektive auf Friedensarbeit, aber auch auf diese militärische neue Wehrhaftigkeit? Georg, du hast dankenswerterweise angeregt, genau darüber ein Gespräch zu führen. Warum?
Weil die Debatte zu unterkomplex hier geführt wird. Guck dir nur mal Talkshows wie Lanz an. Das sind Schwarz-Weiß-Bilder, die prägenden Strukturen. Und man ist entweder Putin-Knecht oder Kriegstreiber. Es geht darum, wehrfähig zu werden. Und das findet im Rahmen einer weltwirtschaftlichen Bruch- und Transformationsphase statt. Das Ende der neoliberalen Ordnung ist in Sichtweise, sie ist aber noch nicht da. Solche Bruchsituationen sind historisch immer dann interessant, weil, und das lehrt die Geschichte, Kriege dann auch eine größere Rolle wieder spielen. Interessant ist auch, und das ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Linke plötzlich sich entzweien, weil einige militärisches Eingreifen oder den Griff zur Waffe, zur Verteidigung der eigenen Ideale oder der Freiheit befürworten oder eben per se ablehnen. Es gibt historische Beispiele und da vielleicht könnte man daraus auch lernen.
Gehen wir doch mal zu den Beispielen. Was fällt dir da ein?
Der Punkt ist ja immer, was am Ende, welche Gesellschaftsmodelle, konkrete Machtmodelle sich durchsetzen. Selten hört ja die Gewalt mit dem Sieg der Waffen auf. Und die Verteidigung eines solchen Sieges, in Anführungszeichen, bedingt dann meist, dass neue Kontrollmechanismen installiert werden. Was eben keine freie Gesellschaft erlaubt, obwohl die Freiheit ja versprochen wurde, gerade bei Linken immer. Das klassische Beispiel ist die militärische Machtergreifung der Bolschewiki in Russland. Das läuft unter dem Stichwort Oktoberrevolution und sicher waren große Teile der russischen Gesellschaft mit Lenin eins, dass sie gesagt haben, die Zaren müssen weg. Aber nach dem Sturz des Zaren rissen die Bolschewiki die Macht an sich und vor allem gingen sie sozusagen die Sozialrevolutionäre und Menschewiki an und verdrängten sie von der politischen Bühne.
Ja, die verfolgten halt auch andere linke Oppositionsgruppen. Das war ja der Punkt, ne?
Genau.
Und mit der Machtübernahme wurden teils dann aber auch, das erinnere ich so aus den Büchern, sehr brutale Praktiken sehr, sehr gewaltsam durchgesetzt. Also im Februar 1918 befahl Lenin den Volksgerichten sogar Folgendes.
Feindliche Agenten, Spekulanten, Plünderer und konterrevolutionäre Agitatoren sind am Tatort zu erschießen.
Ja, und leider setzten sich die Dramen dann in antikolonialen Befreiungskriegen in Afrika, Asien und Lateinamerika in 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts fort. Man stürmte ein Winterpalais, sprich eroberte den staatlichen Machtapparat, und aus den Befreiungsbewegungen wurden autoritäre Staatsgebilde. Sprich, selten ist das Ergebnis eine emanzipatorische Gesellschaft. Die Waffen stehen jetzt nur vor anderen Fahnen und Parolen.
Das zu sagen ist aber doch Wasser auf die Mühlen des liberalen Westens, der schon immer warnte, Linke können mit Macht nicht umgehen, oder?
Moment, so einfach ist es nicht. Und der Westen muss sich auch an die eigene Nase fassen. Gerade erleben wir ja wieder eine Rhetorik der Alternativlosigkeit und eine Fixierung auf ballistische Gewaltabschreckung. Im Schatten dieser Rechtfertigungsideologie wächst eben auch der militärisch-industrielle Komplex. Militarismus jeder Art beinhaltet immer auch autoritäre Rückschritte. Inzwischen haben wir in den USA wieder einen Kriegsminister und keinen Verteidigungsminister mehr wie früher.
Ja, und der deutsche Verteidigungsminister spricht ja auch nicht mehr nur von Verteidigungsfähigkeit, das ist so das Vokabular, sondern von Kriegstüchtigkeit.
Und Deutschland ist zum weltweiten Exporteur Nummer 4 der Rüstung geworden. Die stehen also fast auf den olympischen Treppchen. Und gleichzeitig ist es so, dass zahlreiche Unternehmen investieren in rüstungsrelevante Produkte und sehen mit der Bundesregierung und ihrem Sondervermögen, da ist ja plötzlich sehr, sehr viel Geld da, verlässliche, zahlungskräftige Auftraggeber.
Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt frage ich mal ChatGPT, welche Rüstungsaktien sich denn eigentlich lohnen. Die Antworten waren unglaublich umfangreich. Leopard 2, Betankung von Kampfjets, Rheinmetall natürlich. Oder Renk, das ist ein Spezialist bei Antriebstechnik, bei so Panzern und, und. Also eine lange Liste. Die Verstrickung von Aktienmärkten, die wird damit deutlich. Also die Verstrickung mit so parlamentarisch verabschiedeten Sonderbudgets oder ich denke da auch an die fallenden bürokratischen Hürden, also so Vereinfachung von diesen Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter. Ja, oder schaut mal weltweit, dann sieht man auch, dass so Thinktanks für Militärstrategie und Forschungseinrichtungen für Waffentechnik mit Universitäten teilweise eng verknüpft sind. Und das ist alles so ein Hinweis. Ich glaube, das ist gemeint mit militärisch-industriellem Komplex. Aber das sind ja jetzt nicht die einzigen Puzzlesteine.
Nein, es gibt noch viele andere. Nur noch einen hier erwähnt jetzt. Weltweit werden immer mehr Söldnertrupps aufgestellt. Zum Beispiel kauft Russland in Nepal und Nordkorea billig Soldaten ein. In China werden die ausgebildet und dann in Mali, Niger, Burkina Faso eingesetzt. Die berühmte Wagner-Gruppe kennen wir. Die ist inzwischen umbenannt worden. Neue Strukturen ist aber weiter in Afrika zugange.
Ja, aber vor allem diese engen Interessensverbindungen zwischen Militär, Wirtschaft und so politischen Eliten, das ist ja die Verquickung von dem Politischen und Industriellen. Die Zusammenarbeit so zwischen Rüstungsindustrie und Universitäten, das ist mir noch aufgefallen.
Ja, da gibt es eine richtig neue netzartige Struktur.
Focus Online hat letztens berichtet, und zwar Folgendes.
Die Technische Universität München vernetzt etablierte Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Airbus Defence and Space oder Diehl Defence gezielt mit Startups und Forschenden, um innovative Sicherheits- und Verteidigungstechnologien für die Bundeswehr und die NATO zur Marktreife zu bringen.
Es gibt aber auch Gegenwehr. Inzwischen gibt es eine Initiative, die für eine Zivilklausel in den Universitäten wirbt, also eine Art Selbstverpflichtung wissenschaftlicher Einrichtungen, eben ausschließlich für friedliche und zivile Zwecke Forschung und Lehre zu betreiben. Man kann das nachgucken auf dieser bundesweiten Vernetzungswebsite, wen das hier interessiert, www.zivilklausel.de.
Und es wird dann mit neuen Technologien wird versprochen, beispielsweise mit KI, dass wir automatisierte Kriege erleben würden. Da werden dann keine Menschen mehr verheizt. Und das dockt so ein bisschen an in die Kriegsspielindustrie, also diese Software, die ja sozusagen Jugendliche schon seit einigen Jahren in Beschlag nimmt und da verdeutlicht, was eigentlich alles möglich ist. Also ein klassisches Beispiel ist hier Counter-Strike, ein Computerspiel mit einem Terror-Antiterror-Team, wo man gegeneinander antreten kann und Gegner eliminieren. Das sind, wie gesagt, schon Generationen, die sich hier sozusagen in Echtzeit betteln. Ne?
So Spieleindustrie, Kulturindustrie, aber auch die Mode, also dieser ganze Tarn ist ja super schick. Die Freizeitgestaltung, all das hat langfristig natürlich schon irgendwie einen Einfluss so auf das Verhältnis von der Gesellschaft zum Militärischen. Das ist nicht mehr so weit weg, das ist mehr so im Alltag dann integriert. Ja, aber auch wenn man mal ganz faktisch schaut, dann finde ich es echt beängstigend, wenn man sich mit dem Thema Rückkehr der Mittelstreckenraketen ein bisschen beschäftigt. Also die sind ja in Europa so gegen Ende des Kalten Krieges quasi verschwunden, weil verschrottet worden. Das Rüstungskontrollabkommen, das eben diese Mittelstreckenwaffen begrenzte, das ist aber längst tot. Und genau, inzwischen wird eben auch in Europa diesbezüglich wieder aufgerüstet.
Ja, Raketentechnologie, aber auch neuere Drohnen sind gerade in aufkommenden Industriestaaten und Schwellenländern greifbar. Also beispielsweise setzen Indien und Nordkorea stark auf Interkontinentalraketen oder Marschflugkörper, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Flugabwehr des Gegners durchdringen können.
Genau, und gerade zeichnet sich mit diesen geopolitischen Spannungen halt wieder so eine Art Überbietungswettstreit ab zwischen eben nicht nur den militärischen Großmächten, also Russland, China, USA, sondern genau, andere wirken da eben auch mit. Expertinnen sprechen hier übrigens von, ich lerne ja dauernd neue Begriffe, wenn ich mich damit beschäftige, Eskalationsanfälligkeit, dass die nämlich wieder steigt. Die gegenseitige Abschreckung durch die Stationierung von Waffen, das ist das, was dahinter steckt.
Und gleichzeitig ist die Rüstungsbranche aber weltweit sehr korruptionsanfällig.
Man muss ja auch an die atomaren Ambitionen denken. Die sind mit diesem militärisch-industriellen Aufrüsten durchaus auch verbunden. Und da gibt es halt leider sehr starke Akteure, auch gerade im globalen Süden, also Kim Jong-un, da haben wir uns vielleicht alle so ein bisschen dran gewöhnt. Es ist so die Gefahrenquelle schlechthin, Nordkorea.
Es wird gerne verdrängt, ja.
Ja, aber es wird gerne verdrängt, aber es ist eben auch nicht die einzige. Ne? Also ich erinnere mich, dass Trump kurz vor Weihnachten angekündigt hat, wieder Atomtests im Pazifik lancieren zu wollen. Ja, oder dieser ewige Grenzkonflikt hier zwischen Indien und Pakistan, da hat es letztens auch wieder geknallt. Und man weiß einfach nicht, in welche Richtung das eskaliert. Das sind zwei Atommächte.
Ja, es bestätigt sich, dass auch Länder im globalen Süden massiv aufrüsten. Ich nehme mal das Beispiel Indien. Die haben früher immer vom West und von Ost im Kalten Krieg Rüstungsgüter eingekauft. Inzwischen haben sie eine eigene Rüstungsindustrie. Beispielsweise gibt es in Südindien in Hyderabad einen ganzen Cluster mit Drohnenentwicklungen und Drohnenproduktion. Indien stellt inzwischen auch eigene Kampfpanzer her, beispielsweise den leichten Kampfpanzer Zorawa, was eine direkte Antwort auf die chinesische Präsenz im Himalaya ist.
Du hast ein Zitat rausgesucht von Walter Benjamin, ja, weil der eigentlich diese Situation schon 1936 ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat.
Der Krieg und nur der Krieg macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabs unter Wahrung der überkommenden Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben.
Damit beschreibt Walter Benjamin den faschistischen Mechanismus, die Massen politisch zu instrumentalisieren, ohne dass dabei die herrschenden Eigentumsverhältnisse angetastet werden. Der Krieg dient dem Faschismus sozusagen als Ventil, denn er lenkt die Energie darauf, die Nation und ihre Eigentumsverhältnisse zu verteidigen. Er ästhetisiert Stärke, also da fällt mir jetzt wieder hier Kriegstüchtigkeit ein. Ja. Ja, statt die Verhältnisse zu verändern, die eben diese Ungleichheit produziert.
Krieg ist einmal ist es ein autoritäres Elitenkonzept, welches sehr gut zur Verarbeitung von Multikrisen passt. Und wir sind ja gerade in Multikrisen. Von unten passt dazu die liquidatorische Phantombesitzverteidigung. So hat es die Philosophin Eva von Redeker benannt. Da das Wort so kompliziert ist und so viele Silben hat, will ich es hier nochmal erwähnen. Es heißt liquidatorische Phantombesitzverteidigung. Was ist damit gemeint? Mein Land soll mir wieder gehören, das irgendwie von irgendeinem anderen geklaut wurde. Es hat ja früher mir gehört natürlich, das stimmt zwar nicht, aber es wird imaginiert. Mein Wald gehört zu mir, obwohl es internationalen Investor gehört. Ich agiere aber gegen die Ökoaktivisten, die ihn schützen wollen. Und bitte soll meine Frau auch wieder zu mir gehören wie vor 80 Jahren, als ich bestimmen konnte, was meine Frau zu tun hatte oder nicht. Das sind die Modelle der autoritären Rechten. Und wer Gegenkonzepte entwerfen will, muss hier ansetzen. Also es geht im Grunde genommen darum, Gegenerzählungen zu formulieren. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier.
Wir wollen jetzt nochmal auf alte linke Streitigkeiten angehen. Wie so militärisches Vorgehen oder wann und in welchem Kontext militärisches Vorgehen befürwortet oder eben abgelehnt wurde.
Dieselbe Gesellschaftsordnung, der Kapitalismus, betreibt den systematischen Völkermord als das vornehmste Mittel ihrer politischen Entwicklung.
Das sagte Rosa Luxemburg am 7. März 1914 in einer Rede in Freiburg im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Das ist besonders interessant, weil sie ja eine Minderheit war in der SPD, die immer auf die Kriegsgefahr verwiesen hat. Also Krieg wurde da zu einer Option, obwohl die SPD eigentlich und andere Linke internationalistische Positionen bezogen, weil das russische Zarentum als rückständig, feudalistisch angesehen wurde und die russische Bevölkerung doch befreit werden müsste eigentlich von diesem Joch. Und das ist insofern interessant, weil wir heute oder auch immer wieder unter Linken in diesem Spannungsfeld stehen. Man hat also eine sogenannte, Anführungszeichen, reaktionäre oder rückständige Diktatur. Und die soll doch dann bitte befreit werden. Und dann fällt man sozusagen aber dem eigenen herrschenden Block sozusagen in die Arme und sagt, ja, wir machen da auch mit, lass uns auch mitmachen.
Das ging ja auch um die Kriegsanleihen, die die SPD dann befürwortet hat, glaube ich, ne?
Genau, das war der zentrale Hebel, um den es ging.
Kurz vielleicht, Kriegsanleihen, die funktionierten halt als Kredite der Bürgerinnen an den Staat. Das waren verzinsliche Staatsanleihen, die vom Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg ausgegeben wurden, um den Krieg direkt aus dem Ersparten der eigenen Bevölkerung eben finanzieren zu können.
Ja, und dazu braucht es natürlich eine Militarisierung, damit auch arme Menschen da sozusagen ihr Erspartes hinbringen konnten. Diese Strategie ging schief und verschiedenste Generationen von Männern verreckten in den Schützengräben.
So historische Beispiele wie nationalistische Projekte als Befreiung und zugleich auch als Festung gegen so drohende Gewaltregime ins Feld geführt werden, die gibt es ja zuhauf. Also nicht erst im Befreiungskampf der ehemals kolonisierten Länder, würde ich sagen, was jetzt so uns beim IZ3W halt immer Thema ist.
Unser Hintergrund, ja, genau.
Genau. Lass uns vielleicht noch ein bisschen aktuellere Beispiele springen. Im Kampf gegen den spanischen Faschismus haben Linke auch auf Waffen nicht verzichtet. Also Stichwort wäre hier spanischer Bürgerkrieg.
Ja, auch nochmal etwas anders gelagert wie die Beispiele, die wir vorher hatten, weil da Linke zuhauf wirklich massiv die Spanische Republik unterstützt haben. Wir wissen, das war vermutlich der Krieg im 20. Jahrhundert, wo sehr viele intellektuelle Schriftsteller, Philosophen wie Ernest Hemingway, George Orwell oder Simone Weil nach Spanien aufgebrochen sind, um der Republik zu helfen und nicht nur das, auch mit der Waffe in der Hand zu helfen. Der Hintergrund war der, halb Europa stand schon unter der Knute des Faschismus oder autoritärer Regime. Gleichzeitig ging es in Spanien, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, nicht nur um eine militärische Auseinandersetzung. Es ging um eine soziale und ökonomische Befreiung, zum Beispiel die der Frauen. In Barcelona im Sommer 36, da war die Atmosphäre erfüllt von einer unbeglaublichen Befreiungsstimmung. Das ändert sich allerdings schon ein Jahr später, also 1937. Frankreich und Großbritannien, die lieferten keine Waffen. Hilfe kam nur aus der Sowjetunion und damit wurde die autoritäre Linke in Spanien, die eigentlich in Spanien traditionellerweise schwach war, also die KPD in Spanien war eine kleine Partei, wurde sehr viel stärker und führte dazu, dass es innerhalb der Linken sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam.
Was lehrt uns das jetzt? Warum schauen wir auf dieses Beispiel?
Wichtig ist, dass man über die Logik der Waffen allein hinausdenken muss. Nehmen wir nur nochmal eine noch aktuellere Situation, die Kampagne für Waffen in El Salvador in den 80er Jahren. Dort hat sich die Linke auch einer militärischen Logik, also die Parole Waffen für El Salvador zeigt es, unterworfen und nicht über diesen Tellerrand hinausgedacht. Heute ist El Salvador ein autoritärer Staat und wir müssen uns immer fragen, wie konnte es dazu kommen?
Ja, das stimmt. Und gab oder gibt es in deinem Sinne denn trotzdem auch positive Beispiele?
Ja, zum Glück. Die Zapatisten in Mexiko sind in den 90er Jahren bekannt geworden und die Peschmerga in Kurdistan. Für die ist militärische Gewalt nur ein Werkzeug oder Baustein. Für sie steht eher im Vordergrund die Resilienz ihrer Gesellschaften gegenüber autoritären Übergriffen, sei es vom eigenen Staat, von der eigenen Regierung oder auch von externen Akteuren.
Ja, oder auch intern, ne? Also gerade in, genau. In Kurdistan fällt mir das so ein, die Frauen, die sich bewaffnet haben, die kämpfen gegen innen und außen.
Genau.
Also
genau.
Im emanzipatorischen Sinne.
Und Führungsfiguren werden eben nicht wie Lenin oder irgendwelche anderen Befreiungskämpfer neue Diktatoren, sondern der Subkommandant Markus verschwindet im Hintergrund, wenn er nicht mehr benötigt wird. Und gleichzeitig gibt es von diesen Gruppen, das ist auch wichtig zu erwähnen, eine klare internationalistische Ausrichtung. Also der Nationalstaat ist nur ein Handlungsfeld unter vielen. Also da werden Makroebenen wie indigene Kulturen in Chiapas bedient.
Natürlich werden auch dort Fehler gemacht, würde ich sagen, aber so die grobe Richtung stimmt vielleicht. Dazu ein Zitat von Subkommandante Markus.
Wir können uns den Luxus der Lüge nicht leisten. Wenn man auf dem schmalen Grat des Krieges lebt, wird man spontan. Und wir haben festgestellt, dass die Lüge ein Minimum an Planung erfordert.
Georg, wir wollten ja noch auf das Konzept des liberalen Friedens eingehen. Das wurde so seit Ende des Kalten Krieges ausgebaut. Und zwar mit den militärischen Interventionen Somalia, Irak, Afghanistan, ja später dann aber auch im Kongo oder im Sahel. Da wurde es etabliert und auch praktiziert. Und ja, so wichtige Begrifflichkeiten, die man hier mal nennen könnte, sind Schurkenstaaten, Feldstates, Peacemaking Missions und im Schatten dieser Missionen eben oftmals auch dann die Friedensarbeit.
Das ist nochmal eine andere historische Situation, da es ja um Kriege ging, die nicht gegen Staaten meistens, sondern militärische, dschihadistische Gruppen beispielsweise wie den Taliban in Afghanistan ging. Das hat natürlich viel damit zu tun, beispielsweise mit dem Anschlag auf die Twin Towers. Und diese Situation damals in den 90er und 2000er Jahren wird dann gerne vergessen, ist aber wichtig, weil linke Politik sowohl fundamentalistische Gesellschaftsmodelle als auch imperiale Machtmodelle kritisieren muss.
Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, um was es, das war ja damals Bush, ne? Ja. Um was es bei dieser Bush-Doktrin nach 9/11 ungefähr ging oder wie die sich ungefähr anhörte. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihr Krieg gegen den Terror haben eben für ihn so dieses sakrale Ziel der Rettung der undemokratischen Welt, also das heißt der Bevölkerung in repressiven Regimes, und das heilige Ziel der Rettung der demokratischen Welt vor dem internationalen Terrorismus und seiner Gönner. Die friedlichen Staaten, also die USA und ihre Verbündeten, das ist primär so die westliche demokratische Hemisphäre mit gemeint gewesen, die sind gefährdet von neuen Formen des entgrenzten Krieges, eben vom Terrorismus und seinen ideologischen und militärischen Pakten mit diesen Schurkenstaaten, die zudem auch noch in Besitz von Massenvernichtungswaffen sind.
Ja, was ja nicht gestimmt hat, man erinnert sich an die berühmte Rede vom damaligen US-Außenminister Powell, der schlichtweg gelogen hat da vor der UN.
Und ja, aber es war das Narrativ, darum geht es gerade.
War das Narrativ und dann noch befeuert auch mit historischen Beispielen. Ne? Also man hat dann sowohl in den USA als auch hier wieder gesagt, ja, also wieder das, Hitler musste ja auch sozusagen militärisch niedergerungen werden und genauso müssen wir das mit dschihadistischen Gruppen machen.
Dennoch jetzt dieses Gesamtnarrativ, da war ja auch nicht alles falsch dran. Also ich denke da zum Beispiel an diesen ganzen Terror, den man bis hin nach Europa erlebt hat, ne? Vor allem diese Anschläge in U-Bahn, in Madrid, in London, die Twin Towers selber natürlich nicht zu vergessen. Aber auch jetzt, wenn man das weiterführt, was an IS und so weiter daraus später erwachsen ist, Boko Haram, die Anschläge auf Bars, auf Restaurants, Märkte, Diskotheken.
Ja, aber mit diesem Narrativ wird dann ein Vorgehen geheiligt, das nicht frei von Gewalt ist. Da geht es dann um humanitäre Interventionen, also in Anführungszeichen. Und man muss erstmal die ganzen Begrifflichkeiten, mit denen da operiert wurde, nochmal auf den Punkt bringen. Es ging eher um so eine militärische Entwicklungszusammenarbeit. Also das hieß, wir bauen Mädchenschulen und bohren Brunnen und entwickeln sozusagen eine zivile Gesellschaft. Mit diesem Narrativ wird ein Vorgehen geheiligt, das nicht frei von Gewalt ist. Diese sogenannten humanitären Interventionen, man muss es immer in Anführungszeichen setzen, rechtfertigen dann Krieg, und es stehen dann diese Stichworte wie Operation Enduring Freedom, Operation Iraq Freedom, die sozusagen die heile demokratische Welt für den Irak prophezeien. Es kam dann historisch gesehen nach 2003 ganz anders. Der IS ist aufgestiegen.
Es ging wieder in dem Narrativ auch darum, wie ehemals bei den Linken vor dem Ersten Weltkrieg, um diese Befreiung der unterjochten Bevölkerung. Das war ja ein starkes Argument. Und um die Verteidigung der gerechten Sache. Das ist durchaus ein, würde ich sagen, sich wiederholendes Element dieser kriegsrhetorischen Prinzipien, die dann ja auch einen gerechten Krieg auch in den Medien daher artikulieren. Also ich denke auch an diesen Embedded Journalism. Und das ohne von Krieg im eigentlichen Sinne zu sprechen. Der Feind ist grausam, also ein Schurke, er benutzt unzulässige Waffen. Wir hingegen wollen den Krieg ja gar nicht, aber unsere Sache ist heilig und sie dient ja außerdem auch allen. Das war so das Narrativ.
Was aber nicht heißt, wie du richtig bemerkt hast, dass die Gefahr des Terrorismus nicht ganz real waren und noch heute sind. Und natürlich sind weder der Irak noch Afghanistan noch andere Failed States ansatzweise befreite Gesellschaften. Das muss man schon auch festhalten.
Ja, das stimmt. Nur der Punkt ist ja der, im Schatten dieser eigenen westlichen Rechtfertigung sind eben auch Kriegsverbrechen passiert. Und die, finde ich, muss man aus linker Perspektive halt auch benennen. Also ohne sie jetzt für eine Art von, weiß nicht, Anti-Amerikanismus oder so zu funktionalisieren. Zu den dokumentierten Fällen zählen zum Beispiel Folter, Misshandlungen in Gefängnissen wie Abu Ghraib, extralegale Tötungen durch Soldaten und Militärdienstleister. Im Irak zum Beispiel Blackwater, die ja mit eingesetzt wurden, wir hatten es schon von Söldnern. Dann aber auch Luftangriffe mit zahlreichen zivilen Opfern.
Ja, und im Schatten dieser humanitären Intervention sind dann ja weltweit Friedensinitiativen und Missionen auf allen Ebenen gewachsen, die teilweise dann an dieses Militärische auch andocken konnten. Das war ein ganzes Konglomerat, finanziert mit UN-Geldern, mit Geldern aus nationalen und supranationalen Organisationen. Man sprach und spricht auch heute noch inzwischen von einer sogenannten Peace Industry. Auch der zivile Friedensdienst aus Deutschland bekam nach seiner Gründung 1999 beziehungsweise nach den Bürgerkriegen in Jugoslawien nochmals kräftig Aufwind. Versöhnungsarbeit wurde dann also sozusagen in das Schaufenster gestellt, und das würde zu einem dauerhaften Frieden führen und sei unverzichtbar.
Stimmt ja auch ein Stück weit, also ist auch daran nicht alles falsch. Und ich würde sagen, es gibt viele Beispiele, gerade so lokale Ansätze für den Einsatz von Friedensfachkräften, die man auch loben kann. So führte zum Beispiel die Aufarbeitung der kriegsbelasteten Vergangenheit in Guatemala ja auch dazu, dass im Frühjahr 2016 war das, hochrangige Militärs erstmals wegen Gewaltverbrechen während des Bürgerkrieges vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wurden. Oder denken wir an Kolumbien. In Kolumbien förderten zivile Friedensdienstfachkräfte gemeinsam halt mit lokalen JournalistInnen eine sehr sensible Form der Medienberichterstattung, die eben deeskalierend und nicht konfliktverschärfend wirkte oder wirken sollte.
Aber es gab und gibt auch berechtigte Kritik, weil westliche Friedenseinsätze, auch die mit lokalen Friedensfachkräften, unter dem Konzept der liberalen Friedensstrategie umgesetzt werden. Kritikerinnen bemängeln an diesem Konzept des Liberal Peace, dass die Praktiken oft von oben herab initiiert wurden.
Also Top-Down-Ansätze.
Genau, ne? Top-Down-Ansätze. Und lokale Gemeinschaften mit ihren eigenen Lösungsansätzen da oftmals unter die Räder kamen. Ne?
Und aus diesem Grund haben auch viele Menschen aus dem globalen Süden das kritisiert, dass das einfach diese lokalen Ansätze zu wenig berücksichtigt wurden.
So hat ja zum Beispiel Sabelo Ndlovu-Gaceni aus Simbabwe, das ist einer der führenden Köpfe dieser dekolonialen afrikanischen Friedensforschung, der hat Folgendes gesagt.
Das liberale Friedensmodell fungiert nicht als neutrales Instrument zur Konfliktlösung, sondern als Fortsetzung der globalen Kolonialität, in der der globale Norden die normativen Standards für Staatlichkeit und gesellschaftliche Ordnung im Süden diktiert.
Gaceni hat also die Einbettung von Friedensmissionen in imperiale Kontinuitäten kritisiert.
Weil eben die liberale Friedensförderung mit einem standardisierten Konzept arbeitet, das sehr stark auf so westlichen liberalen Ideen und Werten basiert. Die sind jetzt nicht alle schlecht, ne? Aber Rechtsstaatlichkeit, Leistungsgesellschaft, Marktwirtschaft, Menschenrechte, damit werden halt koloniale Machtstrukturen tendenziell auch fortgeschrieben und so lokale, eher indigene, traditionelle Wege zum Frieden, die wurden in diesem Konzept zumindest zu Beginn weitgehend ignoriert.
Unsere Beispiele zeigen immer wieder auch, dass es hehre Ansätze gibt, die sich auf dem Papier gut anhören, aber dann in der Folge, genau weil solche Macht- und Herrschaftspositionen nicht berücksichtigt werden, einfach völlig schief laufen.
Ja, das ist also die Kritik, die sich eben auch gegen diese sogenannte Peace Industry, die hattest du schon erwähnt, wendet und eben dagegen, dass Friedenskonzepte einfach so von extern vorgedacht werden, ohne dass man die Betroffenen wirklich aktiv mit einbezieht. Also ein Friedensforscher, der das sehr früh gemacht hat, von der Manchester University, war Oliver Richmond. Der sagte zum Beispiel:
Der liberale Frieden erzeugt oft nur eine negative Form des Friedens, die die politische und ökonomische Hegemonie des Nordens sichert, anstatt echte lokale Emanzipation und Gerechtigkeit im Süden zu fördern.
Und er forderte halt genau das, nämlich lokale Perspektiven und auch so indigene Traditionen und die tatsächlichen Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung in den Mittelpunkt von Friedensansätzen zu stellen und damit eigentlich sowas wie Emanzipation und Frieden auch verbinden zu wollen.
Nun muss man ja aber auch einwenden, dass so ein Lokalturn, also die Hinwendung zu lokalen oder traditionellen Strategien der Konflikttransformation, vermutlich auch nicht in aller Reinheit Emanzipation garantiert. Da gibt es ja vermutlich auch Fallstricke.
Also ich finde auch lokal und emanzipatorisch, das ist auf keinen Fall das Gleiche. Ja. Man kann sicherlich an gut etablierte Formen von Streitschlichtung zum Beispiel anknüpfen. Und dann geht es aber darum, wer darf denn da sprechen? Also eine Garantie ist das noch nicht. Es gibt zahlreiche Studien genau darüber, die zum Beispiel zeigen, dass so patriarchale Strukturen in Nachkriegsgesellschaften dann auch stark wieder Einzug halten können. Das ist aber für beide Ansätze der Fall. Ja. Also sowohl für den genannten Top-Down-Ansatz dieses liberalen Friedens und eben auch für Ansätze, die so lokal aus Communities heraus reaktiviert werden. Und zwar sogar dann, das finde ich interessant, wenn zu Kampfzeiten, zum Beispiel bei so antikolonialen Widerstandsbewegungen, wenn da die Geschlechterrollen eben egalitärer wurden, da ist Tigray ein Beispiel, aber auch Simbabwe, die Befreiungsbewegungen, dort haben Frauen in teilweise sehr hohen auch Kampfpositionen gehabt und Frauen konnten sehr wichtige Funktionen auskleiden, also sie waren Kommandantinnen von kämpfenden Einheiten. Kaum waren allerdings die Kämpferinnen entwaffnet, durften oder mussten sie dann wieder zurück an den Herd. Die feministische Friedensforschung, da habe ich mich noch mal so ein bisschen drin eingelesen, die sieht eben aus genau diesem Grund bei beiden Formen von Konzepten, also egal jetzt ob liberal-westlich oder traditionell lokal, sage ich mal, die sieht bei beiden Formen eben diese Gefahr der Normalisierung von Geschlechterungerechtigkeiten in Postkriegsgesellschaften. Warum? Etwa, weil so religiöse oder traditionelle Einheiten oder Eliten sehr stark auch auf frauenfeindliche Geschlechterordnungen setzen und dahin zurück wollen. Warum?
weil, das ist deren Begründung, die eben kulturell legitimiert sind und auch so eine soziale Ordnung erstmal garantieren. Feministische Friedenspolitik geht hingegen mit so einem intersektionellen Ansatz an die Friedensarbeit heran, eben mit dem Ziel, andere Formen von Diskriminierung mitzudenken, also Alter, Klasse, Herkunft und so weiter, um dann halt die Mitbestimmung der jeweils Deprivilegierten einzufordern. Also eben zum Beispiel von Frauen.
Hört sich einfach und gut und wichtig an, aber in der Praxis sicherlich immer wieder schwierig, das umzusetzen.
Genau, ist nicht so einfach. Also es werden zum Beispiel neue Organisationsformen gemeinsam erarbeitet oder neue Regeln in so bestehende patriarchal organisierte Institutionen eingereicht, aber die dann zu leben, da müssen halt alle mitziehen. Aber was die feministische Friedensarbeit will und Friedensforschung will, das ist diese martialische Maskulinität und den Militarismus wirklich innerhalb der Gesellschaft überwinden. Und damit ist feministische Friedenspolitik für mich schon deutlich ein Gegengewicht zu der Debatte dieser Versicherheitlichung durch militärische Präsenz, die wir ja gerade wieder überall erleben.
Das halten wir mal als wichtigen positiven Punkt fest.
Ja, wir haben ja jetzt alle möglichen Gewaltakteure benannt, Trump, Putin, auch aus dem globalen Süden. Und was vielleicht nochmal wichtig zu sagen wäre, die Gewalt kommt eben nicht nur von Gewaltakteuren, die eine unheimliche Macht haben, weil sie eine Großmacht sind. Und sie kommt eben auch nicht nur aus den Rändern, was in Europa oft als Bedrohung wahrgenommen wird, so IS, Boko Haram, Azawad im Sudan und so weiter, sondern die Gefahr der Gewalteskalation, die kommt immer auch aus der Mitte der Gesellschaft, dort genauso wie hier. Und wenn ich sage genauso wie hier, dann denken wir da mit Sicherheit eher an den Aufstieg der Rechten und an dieses sich Einschleichen von Normalität, von langsamen Eskalationsspiralen der Gewalt.
Wer erträumt hatte, die Gewalt sei dank des Fortschritts nunmehr Teil der Vergangenheit, erblickt in der Ilias vielleicht ein bloßes Dokument. Wer aber zu erkennen vermag, dass die Gewalt heute wie einst die Mitte ist von jeder menschlichen Geschichte, der findet in ihr den schönsten, den reinsten Spiegel.
Zu Beginn unserer Sendereihe Frieden gestalten, wie geht das, benannten Georg und Martina als MitarbeiterInnen des IZ3W in ihrem Gespräch die aktuellen weltpolitischen Umbrüche, die von einer ebenfalls weltweit zunehmenden Militarisierung des Denkens und Handelns gekennzeichnet sind. Damit möchten wir herausstellen, vor welchem Hintergrund wir die Sendereihe aufgesetzt haben und unsere Sprecherposition verdeutlichen. Denn der Blick auf das Thema Kriegsführung und Friedensmissionen ist auch aus linker emanzipatorischer Sicht sehr komplex. In der weiteren Sendereihe blicken wir auf die lokalen Schauplätze von Friedensinitiativen und fragen, was sind ihre Herausforderungen, woher nehmen sie den Mut, sich dem wachsenden Militarismus entgegenzustellen und was haben sie in der Hand?
Les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité.
Die Prüfungen, die Mali derzeit durchlebt, seien nur Hindernisse auf dem Weg zu Wohlstand und Entwicklung. Gerade in schwierigen Zeiten müsse die Nation ihren Zusammenhalt stärken. So der malische Präsident Assimi Goïta am 28. April 2026. Drei Tage nach den schwersten Angriffen in Mali seit 2012.
Die Angriffe vom 25. April 2026 waren für viele Menschen in Mali ein Schock. Erstmals seit Jahren gingen separatistische Tuareg-Rebellen und die mit Al-Qaida verbündete Terrorgruppe JNIM gemeinsam gegen den malischen Staat vor. Gleichzeitig wurden Militärstützpunkte und Städte in mehreren Regionen des Landes angegriffen. Darunter auch die Garnisonsstadt Kati nahe Bamako.
Mein Kollege Lars war Ende April in Bamako. Einen Tag vor den Angriffen sprach er dort mit François Tendeng und Mokhtar Camara von der Friedensorganisation IRENE über Friedensarbeit. Dabei erzählt François vom Angriff auf eine Gendarmerieschule in Bamako im Herbst 2024. Eine Erfahrung, die ihm bis heute präsent ist.
Um 4.30 Uhr höre ich die Maschinengewehr. Ich sagte, das kenne ich irgendwie. Und dann dauerte, dann bin ich aufgestanden, die Straße ist leer. Ich sagte, aha, es ist eine Attacke mitten in Bamako.
Der Angriff, von dem François hier spricht, liegt bereits einige Zeit zurück. Die Ereignisse vom 25. April 2026 hatten jedoch eine ganz andere Dimension. Lars, wie hast du die Situation während der jüngsten Angriffe vor Ort erlebt?
In unserem Stadtteil waren wir weit genug weg von den Kampfhandlungen, also habe ich nicht direkt davon mitbekommen. In der Hauptstadt herrschte weitgehend Alltag, abgesehen von einer nächtlichen Ausgangssperre. Das heißt nicht, dass die Ereignisse die Menschen kalt gelassen hätten. Die Angriffe lösten große Verunsicherung aus. Schnell verbreiteten sich Videos und Berichte aus den umkämpften Gebieten. Trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass das Land vor dem Zusammenbruch steht. Statt Panik erlebte ich vor allem große Solidarität mit der malischen Armee.
Das überrascht. In vielen internationalen Medien war nach den Anschlägen von einem Scheitern der Militärregierung oder sogar von einem drohenden Zerfall des Landes die Rede.
Ein solches Auseinanderklaffen von Berichterstattung und Alltagserfahrung in Mali ist nicht neu. Das wurde auch im Interview mit François und Mokhtar deutlich. Insbesondere während der schweren Treibstoffkrise im Herbst 2025 wurde im Ausland häufig der Eindruck vermittelt, das Land stehe kurz vor dem Kollaps. François schilderte mir dagegen vor allem die Solidarität und gegenseitige Unterstützung, die er damals erlebt hat.
Die Leute haben einfach die Situation akzeptiert, wie die ist, war nicht zu ändern. Und haben sich so organisiert in den Tankstellen. Das ist ihre Ansatz Revolution. Das ist eine neue Freundschaft entstanden. Die Leute nach 2 Tagen haben einen völlig unbekannten Schlüssel vom Auto gegeben, damit du nach Hause gehen kannst und eine Nacht schlafen kannst. Und falls es Bewegung ist, dass dein Auto auch mit bewegt ist.
Was François hier beschreibt, ist mehr als eine Geschichte über Solidarität in einer Krisensituation. Es geht um die Frage, wie Menschen auch unter schwierigen Bedingungen Zusammenhalt organisieren und Konflikte bewältigen. Genau dort setzt Friedensarbeit an.
Was bedeutet Friedensarbeit in einem Land, das seit Jahren von Gewaltkonflikten geprägt ist? Das wollte Lars von François Tendeng und Mokhtar Camara wissen.
Unsere Philosophie ist klar, wir arbeiten nicht mit bewaffneten Menschen. Ob Militär oder Terroristen, unser Grundsatz. Wir arbeiten nicht mit Leuten, die Gewalt als Methode predigen oder bevorzugen. Das ist für uns eine klare Linie. Wir wollen Frieden fördern. Und das machen wir mit der Zivilbevölkerung.
Es gibt keinen Platz zur Verherrlichung von Gewalt und Gewaltstrukturen. Es gibt einfach keinen Platz in unserer Vision. Es geht nicht, jemandem was beizubringen, indem du ihm weh tut. Wenn du nur sagst, hier ist Ende meiner Kreativität im pädagogischen Bereich, dann ist es zu Gewalt. Wenn ein Vater sein Kind schlägt, das heißt, er ist am Ende seiner Kreativität, um sein Kind zu bewegen in die Richtung. Und dann ist es zu Gewalt. Das ist keine Erziehung. Sorry. Ich lehne das ab in der Familie. Ich lehne das ab auch in die Gesellschaft. Also wir sind überzeugt, dass anders geht.
Du hast jetzt von den Gewaltstrukturen vor Ort gesprochen und eurem Ansatz, der dem entgegensteht und ihr versucht, das zu durchbrechen, auch durch Erziehung. Aber was sind eurer Meinung nach die Ursachen für diese Gewalt?
Es ist schwer, die Konflikte so genau zu beschreiben. Es gibt Probleme, die durch koloniale Zeit entstanden sind. Es sind auch Probleme, die auch natürlich die Art, wie das Land regiert wurde. Seit der Unabhängigkeit muss man sagen, dass es Korruption in diesem Land gibt, dass es Ungleichheit gibt. Und natürlich hat auch Konsequenzen für die Leute, dass es einfach Ungleichheit gibt. Also einige haben Wasser, einige haben nicht, einige haben Strom, einige nicht. Das sind Erbe des Kolonialismus und Erbe auch der schlechten Regierungsführung. Die Konflikte sind so entstanden und die Jugendlichen haben keine Perspektive, keine Arbeit. Das ist schon schwer wegen dieser Situation und Krieg auch kommt dazu. Und natürlich auch die Konflikte über die, wegen der Knappheit der natürlichen Ressourcen auch, das ist, kommt auch dazu. Und deswegen sind, wie gesagt, die Konflikte in Mali sind sehr komplex.
Die Gründe, die verschwinden nicht. Aber im Laufe der Konflikt, da ändern sich auch die Dinge. Das ist immer in der Zeit, wenn du Konfliktanalyse machst, du machst es ganz gezielt in eine bestimmte Zeit. Und wir können nicht auf Metaebene. Wir haben nicht die Mittel, die Möglichkeit, nicht das Mandat, über Regierungssachen zu agieren. Nein, wir sind wirklich da für die Bevölkerung. Wir machen zivile Friedensdienst. Friedensdienst ist groß, aber zivile Friedensdienst ist ganz konzentriert auf den Friedensbedarf der zivilen Bevölkerung, mit der wir arbeiten.
Und kannst du den Begriff Friedensbedarfe nochmal erklären? Was sind genau Friedensbedarfe?
Als Friedensbedarf würde ich einfach sagen, zuerst, dass die Leute, zum Beispiel, ohne Beispiel ist es ganz schwer, ich arbeite gerade daran an einem Fall, wo die Goldbauer und die Bevölkerung sich geweigert hat, Steuern zu zahlen, weil es herrschte keine Transparenz, es gab auch Korruptionsverdacht, dass die Steuergelder woanders gehen und gehen nicht, wo sie müssen. Friedensbedarf wäre dann Transparenz in der Verwaltung der Steuern. Zum Beispiel, es kursieren so viele falsche Nachrichten, so viele Fake News. Zum Beispiel, als diese Krise war, dass die Leute vor die Touristen vor Bamako stehen und dass sie werden demnächst Bamako erobern. Diese falschen Meldungen gefährden den Zusammenhalt und den Frieden in Mali. Und Friedensbedarf wäre zuverlässige Nachrichten verbreiten. Konflikte entsprechen immer Friedensbedarf. Deswegen entstehen eigentlich Konflikte. Das heißt, wir gehen nicht unbedingt von Konflikten aus, aber wir gehen von Friedensbedarf. Welche Friedensbedarf gibt es?
Hast du eine Situation im Kopf, wo du sagen würdest, da haben wir wirklich was erreicht, vielleicht auch da haben wir einen Konflikt modelliert oder gelöst?
Eine wichtige Erfolgsarbeit war, dass als wir angefangen haben, war sensibler Journalismus kein großes Thema. Und seitdem haben wir geschafft, dass viele Universitäten Friedensjournalismus als Fach eingeführt haben. Weil vorher die Journalisten waren nicht ausgebildet, die haben die Nachrichten nicht im Sinne des Friedens behandelt, aber die haben sogar dazu beigetragen, dass einige Konflikte eskalieren. Und das erst jetzt Studenten erst lernen in den Fachhochschulen, wie man mit sensibel mit Informationen umgehen soll. Das ist für uns auch ein großer Erfolg. Und ein anderes Beispiel, in Picasso herrschte Konflikte zwischen Händler und Kommune über die Nutzung der Märkte etc. Aber durch unsere Intervention ist jetzt mal friedlich geworden, dass die Leute zusammenarbeiten. Und das sind einfach kleine Erfolge, sind klein, aber das ist auf die Ebene, die wir arbeiten, ist sehr wichtig.
Was sind denn die Grenzen der Friedensarbeit? Also gibt es auch Situationen, in denen Friedensarbeit vielleicht nicht ausreichend ist oder wo es andere Ansätze braucht?
Frieden hat immer zu tun mit wirtschaftlicher Lage der Menschen. Wir arbeiten zielgerichtet an Jugendlichen und an Frauen. In den menschlichen Strukturen, das sind die Leute, die wenig Macht haben. Wenig Macht ist nicht nur politische Macht, ist auch wirtschaftliche Macht. Und da ist zum Beispiel der zivile Friedensdienst an der Grenze. Du kannst mit Leuten über Frieden reden, aber wenn du einfach nicht auch mit agieren kannst, um die Situation der Menschen zu verbessern, wirtschaftlich, dann bist du da manchmal und fragst, was mache ich? Ich kann mich erinnern, ich war in Burundi, hat einen Workshop dort gemacht und ganz am Ende war die jüngste Teilnehmerin, die mir sagte, il n'y a pas de paix sans pain. Ich hatte nicht was, was will sie mir sagen? Und ich musste mich überlegen und dann habe ich gesagt, kannst du mir das wirklich mehr erklären? Im Moment bin ich irgendwie. Und dann erklärte sie mir, das Leben eines jungen Mädchen im, ich kam aus Kongo, im Kongo, wo die Miliz Arme da sind, wo gar nichts da ist und die nicht mehr zu essen hat, kann sie über Frieden reden. Wir arbeiten im Changement de Comportement. Der Mensch muss sich ändern. Alles, was kommt, ist von der Haltung von der Mensch. Ich habe noch nie einen Kalaschnikow gesehen, der allein hochgeht und schießt auf die Menschen. Und wir arbeiten auf der Ebene. Aber die Programme der Friedens, der zivile Frieden, die haben diese Einschränkung, dass wir nicht wirtschaftliche Forderungen zu machen können, bezogen zu den Menschen, die wenig Macht haben in den Strukturen. Und das ist, was wir da sagen. Wir müssen irgendwie langsam diese Friedensarbeit, die wir machen, diese Änderung unterstützen, damit die Leute nicht schnell wieder in die wirtschaftliche Abhängigkeit landen und so weiter und so fort. Also wir müssen daran denken. Friedensarbeit braucht auch Mittel, um die Menschen, die in Not sind in der Gesellschaft, wirtschaftlich zu verkaufen.
Es gibt keinen Frieden ohne Brot. Il n'y a pas de paix sans pain. Mit diesem Satz bringt François Tendeng eine zentrale Erkenntnis unseres Gesprächs auf den Punkt. Friedensarbeit bedeutet für ihn nicht nur Dialog und Versöhnung. Sie beginnt dort, wo Menschen Zugang zu Bildung haben, ihre Familien ernähren können und eine Perspektive für die Zukunft sehen. Doch wenn Frieden so viel mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt, warum wird dann meist nur über Krieg, Terrorismus und Militär berichtet? Auch das habe ich François Tendeng und Mokhtar Kamara gefragt.
Wer sind die Menschen, die da leben? Das Konflikt ist da, das wissen wir. Aber die Menschen, die da leben, die Menschen, die sich tagtäglich überlegen, ob sie den Weg heute nehmen oder nicht den Weg, mein Wunsch wäre, von deren Leben zu berichten, nicht auf Perspektive des Krieges. Das ist das Problem. Die Perspektive des Krieges ist eben die Konsumperspektive.
Vielleicht liegt genau darin eine Herausforderung, auch für uns JournalistInnen. Über Anschläge, Militär und geopolitische Konflikte wird viel berichtet. Deutlich seltener geht es um die Menschen, die trotz Gewalt ihren Alltag organisieren, Konflikte lösen und sich für Frieden einsetzen.
Wir arbeiten mit Menschen, die heute in deren Dorf schlafen und nicht wissen, ob sie morgen da sind. Wenn man deren Perspektive nehmen würde, nicht die als schwach oder als Leute zu bemitleiden. Nein, die sind nicht. Die sind sehr, sehr starke Personen. Die sind Leute zu respektieren. Diese Perspektive, wenn man das richtig hochbringen kann, dann kann man Dinge ändern im Ebene der Entscheidungsträger. Und das ist, was fehlt.
Das war der Beitrag von Lars Springfeld aus Mali und das war auch schon der Südnordfunk im Juni. Wiederholt wird er bei uns bei Radio Dreikland am Freitag, den 5. Juni um 11 Uhr. Alle Beiträge, die in dieser Sendung gelaufen sind, die könnt ihr natürlich auch auf der Website von Radio Dreikland nachhören unter www.rdl.de sowie unter www.iz3w.org. Dort teilweise auch mit den Skripten der Beiträge. Des Weiteren auf dem Portal freieradios.net und auf der Soundcloud. Wir hören uns im Juli wieder. Bis dahin macht es gut und peace out. We don't sweat, we should perfume, we're not ugly, we delight, kept in uniforms and shopping malls, we are pre-rendered dolls. Educated for the system, cultivated, liberalized and ready-made and Hollywood movie size. And we all are invited to that big bingo show. We dance to the music from off to the night.